Und am besten ist natürlich, man macht das auf jeden Fall systematisch, weil eben, wie ihr schon so schön gesagt habt, manche Patienten berichten den Schmerz ja gar nicht, weil sie den schon immer haben und das für sich irgendwie akzeptiert haben, dass das ein Stück weit so ist.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind hier wieder mal auf einem Kongress und haben verschiedene Vorträge gehört. Ein Thema ist die Entzündung der Gelenkschleimhaut. Ein Thema ist, ob wir Veränderungen in den Röntgenbildern erkennen. Da sehen wir dann, dass das Gelenk auch knöchern zerstört ist. Ein Thema, was immer am Rande aber nur erwähnt wird, ist der Schmerz. Und wenn ich dann so an meine Sprechstunde denke, dann wundere ich manchmal, wie viel Schmerz die Patienten mit ihren zerstörten Gelenken tolerieren. Wenn ich das so vergleiche mit meinen Patienten, die keine Gerinnungsstörung haben, dann sind diese Veränderungen dann oft schon deutlich weiter fortgeschritten. Und trotzdem bekommen die deutlich weniger Schmerzmedikamente. Sind die unterversorgt?
Ich weiß gar nicht, Björn, ob sie unterversorgt sind oder ob, wenn der Schmerz schon sehr früh einsetzt, man sich ganz simpel gesagt dran gewöhnt und die Schmerztoleranz eben eine andere ist als bei Menschen, die plötzlich einsetzende Schmerzen haben, sie das ganze Leben eben vermeintlich schmerzfrei gewesen sind und dann eben einen Schmerz verspüren, wie zum Beispiel Patienten, die, ich sage jetzt einfach mal, einen Bandscheibenvorfall bekommen, etc. pp. Das schränkt ja plötzlich ein. Mhm. Aber Menschen, die immer mal wieder Gelenkentzündungen haben, Synovitiden haben und immer wieder ja irgendwas stört, ja, ich sag mal, Dinge beim Ablauf des Bewegens, Ablauf beim Aufstehen etc., morgens aufzustehen und dann zwackt es, sage ich mal, am Sprunggelenk, da gibt es eine Mikro-Mini-Blutung. Das heißt, diese Patienten sind es ja vermeintlich gewöhnt, immer mal wieder Schmerzattacken, ich nenne das mal ganz bewusst, Schmerzattacken zu haben. Und ist das nicht so, dass man sich dann, so wie man eben auch Schmerzmedikamente nimmt, sich dran gewöhnt, auch an den Schmerz gewöhnt?
Das mit Sicherheit. Nur der Schmerz bewirkt ja auch im Unterbewusstsein einiges. Wie du sagst, es kommt zu gestörten Gelenkabläufen, von denen ich überzeugt bin, dass die auch einen großen Anteil an der Zerstörung des Gelenkes haben. Was ich auch sehe, ist, dass wir, wenn wir dem Patienten Schmerzmedikamente geben, auch sehr zurückhaltend sind, wenn wir das jetzt, du hast das Beispiel Bandscheibenvorfall genannt, ne? Da ist man ganz schnell dann mit Cortison und vielleicht auch Opioiden, um diesen Schmerz eben zu dämpfen. Und das machen wir ja bei den Patienten mit Gerinnungsstörung eher selten.
Und das wundert mich ehrlich gesagt, weil wir ja wie so eine Art Schmerzgedächtnis haben, ne? Und dann aus diesem Schmerzgedächtnis tatsächlich dann irgendwann mal rauszugehen, ist schwierig, finde ich. Also ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Ich hatte ja meine Hüftoperation und ich hatte ja vorher wahnsinnige Schmerzen. Und ich habe ja dann auch Schmerzmedikationen bekommen, die ja doch so an opioidartigen Medikationen gewesen sind. Und als der Schmerz dann weg war, gibt es doch immer noch Momente bei bestimmten Bewegungsabläufen, ich sage jetzt einmal, das ist sicherlich muskulär, das kommt nicht von der Hüfte selber. Da schießt es rein und ich bekomme ganz schnell, ich will nicht sagen Panik, aber ich erinnere mich dann sofort an den alten Schmerz. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist wahrscheinlich dieses Schmerzgedächtnis, von dem wir immer wieder ausgehen, ne?
Genau, und das, was wir eben angesprochen haben, dass es da vermutlich eine Versorgungslücke in Deutschland gibt, hat Katharina Holstein zum Anlass genommen, eine Leitlinie zu etablieren, auszuarbeiten und auf den Weg zu bringen.
Und ins Leben zu rufen und alle Kollegen mit ins Boot zu holen, was ja immer eine ganz große Herausforderung ist. Hallo Katharina.
Hallo. Hallo Katharina. Hallo Susan, hallo Björn.
Katharina, ich meine, das ist ja nun etwas, was ja, wo wir das Gefühl haben, den Alltag unserer Sprechstunde ja mit einnimmt. Du stellst eine Frage an deinen Patienten und bekommst die Antwort, ich habe Schmerzen. Wie gehst du darauf ein?
Also ich möchte dann natürlich mehr wissen über den Schmerz. Ich glaube, immer ganz entscheidend ist, dass man weiß, wie häufig hat er Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen, also ich lasse den Patienten das einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark die Schmerzen sind. Mhm. Die Schmerzen müssen beschrieben werden in ihrer Charakteristik, damit man so ein bisschen einordnen kann, was für eine Art von Schmerzen das ist und wie relevant es für den Patienten ist, wie sehr es sein Leben stört, ob es ihn seinen Schlaf stört, ob er Medikamente einnimmt. Das sind alles Dinge, die gefragt werden müssen. Und am besten ist natürlich, man macht das auf jeden Fall systematisch, weil eben, wie ihr schon so schön gesagt habt, manche Patienten berichten den Schmerz ja gar nicht, weil sie den schon immer haben und das für sich irgendwie akzeptiert haben, dass das ein Stück weit so ist, aber trotzdem drunter leiden und vielleicht auch schon resigniert haben, weil sie gedacht haben, man kann da eh nichts gegen machen. Hm. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Punkt, um den man sich kümmern muss, um diese Patienten, die vielleicht gar nicht wissen, dass man ihnen wirklich auch helfen könnte. Hm.
Und denen halt immer gesagt wurde in der Vergangenheit, das ist halt so und ich sage immer ganz provokativ, du musst damit jetzt zurechtkommen.
Ja, oder die gar nicht drüber gesprochen haben und keinem eine Chance gegeben haben, was dazu zu sagen. Also auch das kann ja sein, dass man es gar nicht groß adressiert hat, aber trotzdem drunter leidet und der Leidensdruck auch hoch ist.
Es gibt ja auch den Patienten, die durchaus darüber reden und sprechen und das ein oder andere schon ausprobiert haben und sich deswegen vielleicht auch gar nicht mehr trauen, das zu adressieren, weil all die, ich sage jetzt einfach mal, die Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen worden sind, ihnen nicht geholfen haben und dann einfach nur sagen, man kann ja eh nichts dagegen tun.
Katharina, du hast jetzt diese Leitlinie ins Leben gerufen. Was war für dich der Anlass oder der Auslöser gewesen, wo du gesagt hast, so, jetzt muss was gemacht werden?
Ich beschäftige mich ja schon länger mit dem Thema Schmerzen bei Hämophilie und was mich vor allem irgendwie frustriert, dass ich auch selber oft da sitze und denke, ja, jetzt habe ich ja schön die Schmerzen erfasst, das ist ja der erste Schritt gewesen, aber was macht man jetzt? Jetzt müsste man eigentlich eine multimodale Schmerztherapie machen, also viele Leute mit einbeziehen, die Physiotherapeuten, die Schmerztherapeuten, Psychologen, Orthopäden, also eine interdisziplinäre Versorgung des Patienten machen und da scheitert man ja oft in der Realität an den Gegebenheiten, an lauter Leuten, die nicht wissen, was sie mit einem Hämophilen anfangen sollen. Mhm. Der Physiotherapeut, der sich nicht traut, was zu machen, weil er Angst hat, dass der Patient blutet. Mhm. Der Schmerztherapeut, der anfängt mit Novaminsulfon, was haben wir schon die vorletzte Stufe gewesen ist, die der Patient selber ausprobiert hat und der Patient ist enttäuscht und fühlt sich nicht ernst genommen. Also das sind so Dinge, die dazu führen, dass wir überlegt haben, dass man da mal was zu Papier bringen muss, was den anderen Disziplinen und auch den Hämophiliebehandlern hilft, diese Schmerztherapie besser zu machen.
Und du hast eben schon angesprochen, du bist jetzt sehr ausführlich in dem Vorgespräch mit dem Patienten darauf eingegangen, was alles abgefragt werden sollte, kann oder muss. Ist das die Realität, dass man sich so lange mit dem Patienten unterhält?
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Häufig ist es nicht so, das ist richtig, weil natürlich auch in den Sprechstunden nicht viel Zeit ist. Ich denke, da würde auch ein gut strukturierter Schmerzfragebogen ein gutes Tool sein, um das Ganze zu ergänzen und abzukürzen im Gespräch, wo man dann nur auf die Ergebnisse eingeht. Aber ins Gespräch kommen mit dem Patienten zu dem Thema muss man so oder so. Daran führt gar kein Weg dran vorbei.
Wie ist denn deine Erfahrung mit dem Patienten? Wie ist denn die Erwartungshaltung?
Ja, häufig ist die Erwartungshaltung schon so, verschreiben Sie mir doch was und dann ist der Schmerz auch weg oder wird deutlich besser oder es ist gar keine Erwartungshaltung, mir kann sowieso keiner helfen und ich möchte jetzt gerne irgendetwas haben, was mir den Schmerz nimmt. Und das muss man natürlich immer wieder so ein bisschen relativieren. Mit Schmerzmitteln alleine ist in der Hämophilie nicht eine suffiziente Schmerztherapie zu machen. Das muss halt ganz klar sein, weil die meisten kann man nicht langfristig oder sollte man nicht langfristig einnehmen oder sie funktionieren nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Das heißt, man braucht auf jeden Fall die anderen Maßnahmen, um nachhaltig was zu erreichen.
Du hast eben den Begriff multimodale Therapie ins Spiel gebracht. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also das ist halt eben die Kombination aus einerseits Schmerzmedikamenten. Schmerzmedikamente sind sinnvoll kurzfristig, um den Schmerz erstmal zu nehmen, dass man überhaupt wieder klar denken kann, sich bewegen kann, Physiotherapie zu machen, wenn man stärkste Schmerzen hat, macht ja auch gar keinen Sinn. Also das ist das Kurzfristige, sind eigentlich die Schmerzmedikamente. Und dann muss langfristig was gebessert werden, zum Beispiel durch Krankengymnastik. Eine gute Krankengymnastik und manuelle Therapie, da gibt es inzwischen ja sogar ein paar Daten dazu, dass das auch wirksam ist und nicht mit Risiken für die Patienten verbunden ist, wenn sie eine Prophylaxe machen. Und das wäre dann der nächste Schritt. Und dann kommt der Orthopäde natürlich ins Spiel. Der Orthopäde muss sich die Gelenke genau ansehen, muss zum Beispiel sich darum kümmern, dass die richtige Schuhversorgung da ist, dass man guckt, wo braucht man vielleicht eine Gangschulung. Also es ist ja der ganze Körper betroffen letztendlich.
Sind die Patienten bereit, diesen Weg zu gehen? Hast du mal so einen Ansatz gestartet mit den Patienten, dass oft scheitert es doch oft auch, ich sag mal, das muss ja schnell gehen, der Schmerz ist da und dann muss das ja alles ganz schnell gehen. Sind Patienten tatsächlich bereit, diesen Weg zu gehen?
Also ich glaube grundsätzlich ja. Sie scheitern natürlich oft an den Gegebenheiten, muss man ja ehrlicherweise sagen, an dem Nichtvorhandensein eines qualifizierten Physiotherapeuten, also das, was meistens am leichtesten ist, den Orthopäden erstmal zu finden, der sich der Sache annimmt. Mhm. Die anderen Disziplinen sind viel schwieriger und die psychologische Unterstützung ist ja ein ganz fürchterliches Feld in Deutschland. Wie kriegt man da Hilfe? Das ist gar nicht einfach.
Ja, also Schmerz hat ja eine ganz große psychische oder psychosomatische Komponente. Ich sage ja immer, es gibt kein körperliches Symptom ohne ein psychisches Symptom. Das ist immer ein Wechselspiel. Egal bei wem, egal bei welcher Erkrankung. Und genau. Das spielt ja dort eine ganz große Rolle. Ne? Da ist ja auch viel Frustration in der Vergangenheit, was damit eine Rolle spielt. Vielleicht sind dann auch Aspekte von der depressiven Erkrankung mit drin, Ängste, die müssen ja alle behandelt werden.
Genau, und das, denke ich, ist etwas, was halt immer unterschätzt wird, wie wichtig das ist, sich auch um die Psyche zu kümmern. Von Patienten wird das nicht immer so gut angenommen, nach dem Motto, ich bin doch nicht bekloppt, ich habe doch nichts am Kopf. Mhm. Ne? Aber Schmerzen sind Kopfsache, also der Schmerz entsteht nicht im Kopf, aber im Kopf wird er verarbeitet und wahrgenommen. Ohne das Gehirn haben wir keinen Schmerz. Ne? Mhm. Und die Verarbeitung und der Umgang mit dem Schmerz, also da gibt es ja gar nicht so aufwendige verhaltenstherapeutische Ansätze, mit denen man schon sehr viel erreichen kann. Da muss der Patient natürlich Zugang zu bekommen, aber muss natürlich auch bereit sein, sich darauf einzulassen.
Das kann ja bei manchen Patienten aber auch Dinge auslösen, die er erst einmal noch, ich sag mal, verdrängt hat, die aus der Vergangenheit sind, die gewisse Trigger auslösen. Das kann in der Kindheit lokalisiert sein. Dass, wenn, ich sage mal, eine Blutung im Kindesalter gewesen ist, was dann bedeutet hätte, ausgeschlossen worden zu sein von bestimmten sportlichen Maßnahmen oder Tätigkeit, was auch immer. Und dass man dann den Schmerz ganz bewusst nicht zulässt oder zumindest er ist da, aber ihn ganz verdrängt. Und natürlich die Strukturen so dermaßen irgendwann mal schlechter werden, dass er dann in bestimmten Situationen auf einmal so präsent sein kann, wo man denkt, aber jetzt ist doch gar nichts passiert, ich bin nicht viel gelaufen, da ist gar nichts passiert. Aber der Trigger per se, also irgendeine Situation, dafür sorgt, dass der Schmerz so präsent ist. Und deswegen glaube ich, ist das gesamte Spiel, was Katharina gerade gesagt hat, umso wichtiger. Aber deswegen finde ich es so hervorragend, dass du das wirklich an die Hand genommen hast, eine Leitlinie tatsächlich jetzt mal zusammenzustellen mit vielen Disziplinen. Wer ist denn alles dabei bei der Disziplin, also diese Leitlinie zusammenzustellen und zu schreiben?
Genau, jetzt versuche ich mir sie alle zusammenzukriegen. Also es sind halt natürlich Hämophiliebehandler dabei, das ist die größte Gruppe. Natürlich denen liegt es auch, sage ich mal, erstmal primär am Herzen, weil sie ja die primären Behandler sind der Patienten. Mhm. Kinderärzte natürlich auch, die entsprechend die kleinen Patienten sehen. Mhm. Und dann haben wir Schmerztherapeuten dabei. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr große Bereicherung, muss man sagen, weil das nochmal einen anderen Blickwinkel bringt und die Diskussion halt sehr fruchtbar ist, muss man sagen. Auch die kriegen ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Erkrankung.
Okay.
Und dann haben wir die Orthopäden dabei, Björn halt zum Beispiel. Und dann ein Manualtherapeutiker, Psychologen, jetzt muss ich nochmal nachdenken, meine Liste nochmal durchgehen.
Psychosomatiker?
Ja, Psychosomatiker
sind noch dabei, glaube ich.
Ja.
Ne?
Nuklearmediziner, genau, wegen der Frage Radiosynoviothese. Dann Radiologe zum Thema Diagnostik. Mhm. Und
Das war's, glaube ich.
Das war's, glaube ich. Ja, Disziplin. Und Patientenvertreter, das ist noch ganz wichtig. Patientenvertreter.
Genau, Patientenvertreter sind noch
dabei. Das ist halt ganz besonders wichtig, weil wir wollen ja was für die Patienten verbessern und brauchen ja die Fragen und Nöte, die die Patienten bewegen, um das dann beantworten zu können.
Ja.
Das heißt, ein Teil ist natürlich, die richtigen Fragen zu stellen und dann, wie du gesagt hast, die Medikamente vielleicht kurzfristig zu verordnen und auf andere Maßnahmen wie Physiotherapie zurückzugreifen. Jetzt hast du so nebenbei eine Sache gesagt, die ich unheimlich wichtig finde. Schmerz wird immer ganz unterschiedlich wahrgenommen. Kann sich vielleicht jeder vorstellen, der in ein Eisbad steigt. Für den einen ist das angenehm, für den anderen ist das Schmerz. Und die Verarbeitung findet tatsächlich im Kopf statt. Und ist denn auch ein Ziel dieser Leitlinie, also wirklich Handwerkszeug dem Patienten mit an die Hand zu geben, dass du sagst, okay, so kannst du eine Schmerzmodulation selbst beeinflussen?
Das weiß ich nicht, ob wir das schaffen können, weil dafür braucht man natürlich ganz genaue Handlungsanweisungen von Leuten, die das können. Mhm. Und das ist natürlich schon auch vielleicht ein bisschen individuell, je nachdem, wie jeder Patient so gestrickt ist. Ob man das generell so machen kann, weiß ich nicht. Also zumindest haben wir erstmal für den einfachen Teil, für den akuten Schmerz uns genau sowas überlegt, nämlich so ein Akutschmerz-Notfall-Package dem Patienten mitzugeben, eine Anleitung, was im Fall von akuten Schmerzen zum Beispiel bei einer Blutung zu tun ist, weil man ja erfreulicherweise so wenig Blutung hat mit den tollen Therapien, die jetzt da sind und dann vielleicht vergessen hat, was man dann eigentlich tun soll. Und dann kann man das Päckchen rausnehmen und hat erstmal die Anleitung und vielleicht die Schmerzmittel, die man in der Situation einnehmen darf. Sein Faktorkonzentrat hat man ja sowieso zu Hause und ist damit dann schon mal ein bisschen sicherer in so einer Situation.
Gibt es Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen? Ich meine, oder ab welchem Alter kann man sie als junge Erwachsene, ab 14, 12, 14, hab da eine Einigung gefunden?
Also da haben wir jetzt keine Altersgrenze festgelegt. Okay. Es gibt ja Leute, die werden erst mit 40 erwachsen. Also von daher.
Das war dann, glaube ich, so ein Wink, glaube ich.
Nein. Okay. Aber es gibt natürlich Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Die Kinderärzte sagen Kinder sind nicht kleine Erwachsene, sondern haben ihre Besonderheiten. Und da muss man natürlich sich auch damit beschäftigen, welche Medikamente kann man überhaupt geben, welche sind zugelassen. Und man darf vor allem nicht unterschätzen, dass man auch die Schmerzen von Kindern behandeln muss. Man denkt, ach ja, das ist ja nur ein kurzzeitiger Schmerz, ist nicht so schlimm. Aber so ein kurzer, starker Schmerz kann sehr traumatisierend wirken, kann das Schmerzgedächtnis, was du ja so schön schon beschrieben hast, auslösen und wegweisend fürs ganze Leben sein. Und in der Kindheit werden halt die Weichen gestellt. Also umso wichtiger, Schmerzen adäquat zu behandeln.
Und tatsächlich, Kinder haben ja den Drang, sich immer zu bewegen. Das heißt, sobald sie in der Lage sind, sich zu bewegen, verdrängen sie ja viel stärker die Schmerzen, als ein Erwachsener es tut, muss man sagen.
Aber das machen wir ja auch. Nicht umsonst ist der Schmerz nachts stärker als tagsüber.
Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Also Bewegen ist ja auch gut gegen Schmerz, meistens.
Aber da wurde mir mal was anderes gesagt von einem Anästhesisten, dass die Neuronen, wenn sie nicht dem Licht ausgesetzt sind, dann tatsächlich stärker reagieren. Das heißt, Licht sorgt dafür, dass wir Schmerzen anders wahrnehmen, nämlich viel schwächer. Sobald es ganz dunkel ist, empfinden wir Schmerz viel stärker.
Okay, das ist mir
also
neu.
Also das auch, wenn man wach im Dunkeln sitzt, das müsste man natürlich mal ausprobieren.
Oder? Das wäre ja so. Also zumindest wurde mir das mal von einem Anästhesisten, der sich auch mit Gerinnung auskennt. Wir kamen ins Gespräch wegen meiner Hüftschmerzen, weil ich das auch so erwähnt habe, dass ich nachts schwer. Der meinte, ob ich denn das wüsste mit den Neuronen und dem Einfluss des Lichtes. Das werde ich tatsächlich.
Du schläfst jetzt immer mit Licht?
Nein, ich habe ja gar keine Schmerzen mehr. Meine Schmerzen sind tatsächlich fast weg, muss man sagen.
Ja. Jetzt bist du ja schon sehr weit mit der Leitlinie, noch nicht ganz fertig, aber schon sehr weit.
Ja,
kannst du so verraten, was so die ersten Erkenntnisse sind?
Oh, es gibt viele Erkenntnisse, die wir schon gewonnen haben. Eigentlich vieles von dem, was ich ja auch schon gesagt habe, dass natürlich eine sorgfältige Schmerzdiagnostik notwendig ist, um richtig zu behandeln, weil es gibt ja eben auch diesen Nervenschmerz und dieser Nervenschmerz erfordert eine andere Behandlung als der reine Entzündungsschmerz. Und was, glaube ich, auch uns nochmal klar geworden ist, dass die Einnahme der Schmerzmittel, die am besten helfen, nämlich die entzündungshemmenden Schmerzmittel, auf die Dauer halt schon mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden ist. Also Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinfarkt, Schlaganfall als langfristige Risiken dieser sehr gut wirksamen Medikamente, die ja viele Leute auch langfristig einnehmen, viel länger als man das empfiehlt. Also die offiziellen Empfehlungen sind maximal 6 Wochen. Da hält sich ja kein Hämophiler dran, sage ich einfach mal so. Weil es
aber wir ja auch nicht, ne?
Wir ja auch nicht, ne? Nein. Genau. Aber das muss man vielleicht auch ein bisschen mehr in den Hinterkopf bekommen, ne? Dass man wirklich sich auf die anderen Maßnahmen mehr konzentriert und sich nicht ausruht auf dem guten Effekt der entzündungshemmenden Medikamente. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis daraus.
Das heißt, da müssen wir als Behandler viel lernen. Auf der anderen Seite müssen wir auch den Patienten viel darüber informieren und Aufklärung,
genau.
Was die Risiken der Medikamente sind, aber was der Nutzen eben dieser anderen Maßnahme ist.
Also der Nutzen dieser Medikamente ist ja auch hoch und dass man den entzündungshemmenden Effekt auch erstmal braucht, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Aber dann muss man sich eben auch mit den anderen Strategien beschäftigen und im Zweifelsfall eben auch dann zum Äußersten greifen und eine orthopädische Operation machen, was ja auch häufig den Schmerz wirklich beheben kann.
Ist ja auch eine Form der Schmerztherapie,
ja,
wenn auch sehr invasiv. Ja, vielleicht eine letzte Frage, du hast es eben schon angesprochen, die Ressourcen. Das ist ja sicherlich ein großes Problem. Kann so eine Leitlinie helfen, solche Ressourcen zu etablieren?
Das denke ich schon. Also man muss ja immer erstmal etwas haben, worauf man sich berufen kann, wenn man was fordert irgendwo von wem auch immer man dann was fordern kann. Aber ich glaube schon, dass da eine Leitlinie sehr helfen kann, ja.
Ja, ich glaube auch. Weißt du, es gibt dann so ein festgesetztes Schema, was man dann letzten Endes auch gut abarbeiten kann. Und schön wäre tatsächlich, wenn wir so ein Schaubild hätten für die Patienten, was man dann wie so ein schönes Faltblatt hätte und sagt, okay, wir fangen hier an und arbeiten uns mal durch und das auch vielleicht dem Patienten, ich sag mal, mit so einem Schaubild klar zu machen, wo man beginnen könnte und was für andere Möglichkeiten es gibt.
Was ja sicherlich auch ein Ziel ist, dass diese Leitlinie auch eine Patientenleitlinie oder Patienteninformation in Kurzfassung bekommt.
Auf jeden
Fall. Genau, auf jeden Fall. Das ist ja dann, wenn wir damit soweit fertig sind, dann wird das Ganze nochmal in einfache Sprache und Bilddarstellung übersetzt, sodass auch Patienten sich darin langhangeln können und auch in ihrem Zentrum einfordern können, was sie an Maßnahmen brauchen.
Auf jeden Fall.
Also wie das Ganze implementiert werden soll, da habe ich auch schon Ideen dazu. Die werde ich dann mal irgendwann nochmal mit euch teilen. Aber ich glaube, das ist natürlich dann der ganz, ganz wichtige nächste Schritt, dass man nicht nur was Schönes zu Papier bringt, sondern auch darum kümmert, dass es umgesetzt wird.
Sehr schön. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du über die Leitlinie gesprochen hast, aber vor allem, dass du diese Initiative ins Leben gerufen hast und dich wirklich um den Schmerz bei den Patienten kümmerst.
Vielen Dank, Katharina.
Ja, sehr gerne.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.